verlässt sich zu sehr auf andere Leute. Wenn ich das erste Mal irgendeine Tour einsteige und dann mache und sage, ma, heute bin ich bloß bis dahin gekommen, morgen machen wir weiter, später machen wir weiter oder der andere steigt vor oder das ist halt nicht mehr das. Oder bei ich kommt mir jetzt teilweise so vor, man verlässt sich so auf die Bewertung auch teilweise und auf die Aussage. Das Erleben ist das Große natürlich, was dahinter steht. Irgendwann muss nur ein Gipfelfoto sein, wo eine Espresso-Kanne vorne dran hängt. Es ist ja kein Scheitern zu sagen, ich höre jetzt auf oder dem ist nicht so, oder? Prinzipiell ist es so, dass wir als Bergärzte gut ausgebildet sind und vor allen Dingen eigentlich, glaube ich, mir schon reflektiert sind. Also wir schauen auch von der Risikobewertung her. Also ich kann jederzeit sagen, den Einsatz mache ich nicht oder an der Stelle breche ich jetzt ab.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht's zumindest akustisch mal wieder in die Berge und zwar mit dem stellvertretenden Bereitschaftsleiter der Bergwacht in Füssen. Wir sprechen über den Alltag dieses Ehrenamts, darüber, wie die Ausbildung bei der Bergwacht abläuft und was er sich von Menschen in den Bergen wünschen würde, damit einige Einsätze erst gar nicht nötig wären. Ich wünsche euch gute und fröhliche Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Claudius Wurm. Claudius, herzlich willkommen. Servus. Im Bus. Schön, dass du da bist. Es sind schon ein bisschen Frühlingsgefühle. Wir hören die Vögel hier zwitschern. Gerade eben hat es noch wahnsinnig geregnet. Bevor wir auf die Saison eingehen, also den vergangenen Winter, würde ich dich gerne mal fragen, eher eine persönliche Frage. Du hast gerade eben schon gesagt, du bist schon jetzt dann bald 20 Jahre bei der Bergwacht dabei und arbeitest noch dazu auf der Intensivstation als Pfleger. Macht es eigentlich mit dir und deinem Bergsteigen was, dass du so oft Menschen siehst, die verunfallt sind?
Also erstmal danke für die Einladung.
Gerne.
Ich bin fast ein bisschen aufgeregt. Erster Podcast, also first cut is the deepest, sagt man immer, gell? Aber okay. Ja.
Schauen wir mal,
ob nochmal einer nachfolgt. Also im Endeffekt, ich bin eben Anästhesie und Intensivmedizin mache ich, als Pflegekraft. Ob das jetzt zwingend was für meine Berge oder wäre es Bergentscheidung, was macht, glaube ich jetzt gar nicht mal, dass es eher so die privaten Umstände ist, also Familie etc. Das geht einem eher im Kopf rum. Ich habe es vorhin ja schon mal kurz gesagt, dass auf der Arbeit, wir sehen halt immer nur viele, die tun sich halt weh, die kriege ich gar nicht mit oder kriegen mir in den Bereichen weniger mit, aber die hier mitkriegen, haben halt meistens irgendwie ein Dätschen mehr und das triggert manchmal auch in die falsche Richtung. Aber die eigentlichen Entscheidungen wirklich sind Familie, kommt irgendwie die Zeit dazu, was schaffe ich in der Zeit wirklich? Und das Bauchgefühl, oder? Beruflich finde ich jetzt, könnte jetzt nicht aktiv bejahen. Mhm. Vielleicht indirekt hinten drin irgendwo, aber jetzt, ich sage jetzt mal nein.
Okay. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass du jetzt zum Beispiel, ich meine, letztendlich habt ihr ja wahrscheinlich auch genauso viele Motorradfahrende oder so, ja, die da bei euch landen. Aber ich höre das doch schon manchmal, dass Menschen dann so speziell zum Beispiel gerade beim Gleitschirmfliegen dann hinterfragen, ob sie das wirklich machen wollen, weil sie eben immer den Worst Case sehen. Was natürlich auch, wie du sagst, es ist eine bisschen eingetrübte Wahrnehmung, weil das nicht ganz dem Durchschnitt entspricht. Die sehen halt nur den Worst Case. Genau. Aber zurück zu der Saison, das wollte ich nämlich eigentlich fragen. Ja. Wir haben einen außergewöhnlichen Winter hinter uns. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das bei euch auch so wahrgenommen habt, aber es waren zumindest in den Medien wahnsinnig viele Lawinenunfälle, auch ganz viele schreckliche Sachen. Wie habt ihr die Saison hier rund um Füssen wahrgenommen?
Also bei uns, wir haben jetzt keinen Lawineneinsatz gehabt. Na, also wir haben nur ein paar Leute, die sind nur in Hundestaffel oder so. Aber also aktiv jetzt in unserem Bereich, wo wir zuständig sind, haben wir jetzt keinen gehabt. Just oder aktuell mitbekommen haben wir es über einen Bergwachtler bei uns. Der ist letzte Woche im Lechtal 400 Meter abgestürzt. Überlebt, alles gut, oder? Hat gestern auf Instagram sich auch dazu geäußert. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Jahr einfach ein komisches Jahr. Wir haben lange dieses Altschneeproblem. Jetzt, er hat gesagt, es hat null aufgefrieren auf der Ostseite und deshalb war es so eisig. Und auch aus eigenem, also ich habe dieses Jahr ernsthaft, jetzt wird es peinlich, bloß zwei Skitouren gemacht. Aber einfach, weil mir hat es nicht taugt. Ich gehe lieber alpin fahren, habe mein Gaudi mit den Kindern, mit der Family, mit der Frau und weniger Risiko. Also, und trotzdem draußen.
Mhm. Ja.
Aber, ja. Also wie gesagt, um wieder zurückzukommen, also bei uns jetzt, wirklich bei uns in der Region bzw. in dem Einsatzgebiet, wo wir zuständig sind, haben wir jetzt keinen Lawineneinsatz gehabt in dem Sinn.
Aber hattet ihr dieses Jahr irgendwie, also was habt ihr im Winter normalerweise für Einsätze, so jetzt bei euch hier?
Wir haben ja kein Skigebiet in dem Sinne, und Tegelberg ist zwar so kleine Lifte, so Familienlifte, wo man anfängt, da sind wir schon auch draußen, sage ich ja mal. Aber dadurch, dass wir kein großes Skigebiet haben, sind wir sowieso Winter echt wenig. Wenn wir was haben, sind es halt Rodler, der typische Wanderer, der jetzt um den See rumgeht oder auch mal sich von mir aus auch versteigt, hatten wir dieses Jahr auch. Aber jetzt diesen klassischen Skifahrer haben wir nicht. Beckenau und so weiter, hinten aus, da gehen jetzt schon immer mehr, gerade durch E-Bike etc. Also die Zustiege werden leichter, aber da war jetzt kein Einsatz für uns in dem Fall. Ja.
Und was habt ihr im Sommer hier für Einsätze?
Also unsere Hauptsaison beginnt eigentlich mit Ostern. Wir sagen O bis O, wie die Winterreifen, kann man blöd sagen, gell?
ja, der Sommerreifen, ja.
Sommerreifen,
wobei, beides, ja. Nee.
Gar nicht mehr. Ja, also in dem Fall Sommerreifen.
Ja.
Und da mal, also wir sind ziemlich sommerlastig, sage ich mal. Und da ist wirklich auch vom klassischen Wanderer, Klettersteig, Klettern, Gleitschirm, der Bergsteiger. Ja, also da geht's wirklich, da ist relativ viel geboten. Muss man nicht sagen.
Hat sich das die letzten Jahre in irgendeine Richtung verändert?
Also was sich schon verändert, finde ich, wie soll man sagen, normalerweise, wenn ich in den Berg gehe und sage, heute ist nicht mein Tag, wir haben es vorhin kurz mal geredet, dann entscheide ich für mich, ja, drehe jetzt um, oder wie viel Körner habe ich noch, habe ich genug Klamotten dabei zu trinken und. Ist das überhaupt was, wenn wir in der ganzen Familie gehen? Das ändert sich ein bisschen, weil man sich immer mehr auf Routenvorschläge, Komoot, und ich will jetzt nicht Komoot outen, aber man verlässt sich immer mehr eigentlich auf irgendwelche Planung von jemand anders, die als Input auch nett sind und auch ihre Berechtigung haben, aber man kommt so ein bisschen vom eigenen Körpergefühl weg. Wir haben mal da hinten, das ist der Karl-Wallenberg, das ist jetzt echt nicht hoch. Da haben wir so einen Ausbildungsfilm gedreht zu Corona-Zeiten noch. Da hat man die komplette Ausbildung ändern müssen und weit entfernt und weiß der Kuckuck was. Und wir haben gesagt, wir möchten trotzdem irgendwie am Ball bleiben, wenn man einen Film dreht. Und da waren wir halt auf dem Weg. Und dann ist eine gekommen und hat gesagt, sie möchte da vorbei. Ich habe gesagt, ja, da gehst du jetzt einfach 30 Meter rechts durch den Wald, da hinten kommt der Weg wieder drauf. Dann hat sie mich angeschaut, hat auf ihr Handy geschaut, hat mich angeschaut, gesagt, sie muss aber da vorbei. Ich sage, du siehst doch den Weg da oben. Und das ist so ein bisschen, wo man denkt, also wir werden immer weltoffener, wir reisen in der Welt umeinander und weiß der Kuckuck was, und dann sind wir doch in Anführungszeichen beschränkt in solchen Sachen. Das will nicht in meine Mütze, sagen wir mal so. Mhm. Das ist das Einzige, was sich jetzt ändert. Es werden mit Sicherheit mehr Leute, die draußen sind, und dafür muss man, finde ich jetzt wiederum sagen, passiert relativ wenig.
Also ist es schon so, dass du sagst, das hat sich verändert, weil ich beobachte das selbst natürlich auch, und ich frage mich manchmal, naja, ist es jetzt wirklich, hat sich es wirklich so verändert oder wird es vielleicht nur offensichtlicher? Aber bei manchen Fällen fragt man sich schon, ob es das vor 10 Jahren auch gegeben hätte.
Ich glaube, dass man schon mehr Augenmerk drauf hat, das glaube ich auch. Ob es jetzt eben, wenn du in irgendwelchen sozialen Medien am Weg bist, dann kommen mir oft solche, die dann richten, wie auch immer was, die sagen, der in Batschen am Weg oder der in Turnschuh. Ich glaube, man schaut schon gezielt dahin. Wobei, du schaust auch so aus, Berglauf etc., wie wir auch gemacht haben. Und wir sind alle in Turnschuh gesprungen, Glück gesagt.
Ja, ja.
Also, ich glaube, das hat aber was mit dem Körpergefühl zu tun. Mit dem eigenen Vertrauen zu wissen, was schaffe ich, was kann ich nicht, oder? Und Blödsinn passiert, egal wo, ob ich auf der Straße bin oder ob ich der beste Kletterer bin, der beste Bergsteiger. Beste Gleitschirmflieger, Blödsinn passiert, das ist halt.
Vielleicht ist der, also jetzt bringe ich mich ein bisschen zu viel ein, aber ich finde das Thema schon interessant. Vielleicht ist auch die Hürde natürlich geringer geworden, weil man solche Tourenvorschläge auch einfach so sehr einfach bekommt.
Ja.
Und man dann doch vielleicht wo reinläuft, wo man sich früher mehr selber damit auseinandergesetzt hat, was das jetzt bedeutet, weil man sich auch selber darum kümmern musste.
Ja, mit Sicherheit. Man verlässt sich zu sehr auf andere Leute. Wenn ich das erste Mal in der Tour einsteige und dann mache und sage, ma, heute bin ich bloß bis dahin gekommen, morgen machen wir weiter, später machen wir weiter, oder der andere steigt vor, oder das ist halt nicht mehr das. Oder bei ich kommt mir jetzt teilweise so vor, man verlässt sich so auf die Bewertung auch teilweise und auf die Aussage. Das Erleben ist das Große natürlich, was dahinter steht. Irgendwann muss noch ein Gipfelfoto sein, wo eine Espressokanne vorne dran hängt. Es ist ja kein Scheitern zu sagen, ich höre jetzt auf oder dem ist nicht so, oder? Da hat letztens, ich glaube, die Hurwurm haben England letztens sowas gebracht, wo ich gesagt habe, ja, man sieht immer bloß die Schlussfotos, aber wie oft man eigentlich 5, 10 Mal das hin und her gemacht hat, das sieht man gar nicht. Aber das ist ja, daran wächst man, oder? Das ist, aus Fehlern wächst man im Leben und nicht aus dem, was alles glatt läuft. Da lernt man meistens am wenigsten, gell?
Jetzt haben wir gerade eben schon über die Wintereinsätze und die Sommereinsätze gesprochen, die man sich natürlich auch so vorstellen kann. Gibt es eigentlich auch irgendwie Arbeiten oder Einsätze bei euch, die man so, wenn man jetzt nicht in dem Business unterwegs ist, gar nicht auf dem Schirm hat, dass ihr das auch macht?
Ich glaube, lange hat man es nicht auf dem Schirm gehabt. Also theoretisch, fangen wir mal zum einen an. Bergwacht kommt ja irgendwann mal aus dem Alpenverein raus und ich habe es vorhin schon gesagt, wir wären theoretisch auch ein bisschen für den Naturschutz zuständig. Also sind wir auch, das hört sich jetzt blöd an oder habe es falsch gesagt, aber der Schwerpunkt ist ja schon weg. Also diese Naturschutzstreifen, das haben wir jetzt mir zum Beispiel jetzt klassisch nicht mehr so. Was wir schon machen, ist auch Sachbergung. Ich glaube, das hat man teilweise nicht ganz auf dem Schirm. Wenn jetzt der Schirm oben hängen bleibt, der Pilot ist unverletzt, dann ist auch so, dass wir teilweise den Schirm rausholen oder eben Tierrettung gehört auch dazu. Hunde holen wir doch regelmäßig. Wir haben auch dann irgendwann mal ein Hundegeschirr im Endeffekt bestellt oder halt beschafft, sagen wir mal so. Weil das kommt gar nicht so selten vor mittlerweile. Das hat man, glaube ich, weniger auf dem Schirm, dass das so bei uns dazugehört. Aber die Bergwacht Bayern verändert sich ein bisschen oder kriegt Aufgaben dazu, gerade Richtung Katastrophenschutz. Damals, wo ich angefangen habe, da war Deckendorf das Hochwasser so. Da hat dann Bergwacht da die Rettung übernommen hauptsächlich, weil wir halt die einzigen Fahrzeuge waren, die Warttiefe gehabt haben, oder? Mhm. Für ein Boot war es nur zu flach, aber für den Rettungswagen war es schon blöd. Und da stand Bergwacht ins Zukommen. Jetzt Waldbrände ist so ein Thema. Das kommt immer mehr, weil im Endeffekt wir haben ja uns auch schon einen Waldbrand gehabt. Die Feuerwelle, die da hingehen, also wir löschen nicht. Also ich werde jetzt sicher nicht mit einer Spritze umeinander rennen und das auf Kornfall, aber der Feuerwehrler gehört halt auch gesichert, oder? Und das ist dann halt unsere Aufgabe. Was wir auch noch zusätzlich bei uns haben, ist quasi unterstützend, jetzt wenn wir lange Hubschrauber-Einsätze haben. Wir haben einen Tankanhänger da, also wir betanken auch Hubschrauber. Das, ich glaube, das sind so Sachen, die hat man jetzt primär mal nicht auf dem Schirm. Gell?
Mhm. Wenn du jetzt schon sagst, lange Einsätze mit dem Helikopter, was war so in letzter Zeit oder auch schon länger her so ein besonders großer Einsatz?
Besonders lang, wo ich dabei war, war in der Säuling im, wann war das? Jetzt sagt November, Oktober, November in dem Dreh rum. Das waren im Endeffekt, wir waren das, 3 Burger aus Dortmund waren sie, oder? Die haben sich dann eine Ausrüstung gekauft von Zelt und weiß der Kuckuck was und wollten campen, oben in der Black genau, also einfach wild campen. Sind dann aber falsch abbogen und sind dann im Endeffekt bis zum Säuling aufgekommen. Und dann hat es oben schon graupelt, geregnet, war jetzt kein Wetter, wo man sagt, das macht jetzt auch fürs erste Mal ein bisschen unangenehm. Und dann hat man sich doch dazu entschlossen, eine Rettung anzufordern. Und dann sind wir wegen terrestrisch aufgestiegen, weil es schon mitten in der Nacht war, bei Regen und Graupel etc. Und dann waren die zeltmäßig top ausgestattet, schuhmäßig, klamottenmäßig, semi. Also wirklich, das war Nike Air. Da kann man gerne mal hinschauen, weil Nike Air Basketballschuh, das ist schon echt cool am Berg. Ja, und dann haben wir sie im Endeffekt erstmal Wärme erhalten gemacht und so weiter, weil sie natürlich ordentlich durchnässt waren. Und dann, wo sie langsam wieder ein bisschen mehr zu sich kommen, haben gesagt, dann steigen wir halt ab. Und dann haben wir angefangen abzusteigen und dann habe ich einen davon irgendwann mal gefragt, habe gesagt, wieso sie denn nicht umdreht, haben gesagt. Also spätestens unten ist eine Leiter irgendwann, da wird's dann auch, fängt es dann an wirklich alpin zu werden. Und der hat zu mir dann einfach gesagt, umdrehen war keine Option. Und das ist mir echt hängen geblieben letztes Jahr. Da sind wir weit weg vom Körpergefühl und eben, keine Ahnung, das war auch ohne Helikopter, war wirklich terrestrisch, aber das, keine Ahnung, also das fand ich irgendwie einschlägig. Weil ich habe gesagt, aber du hast dich ja nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe gesagt, na, aber dass man dann trotzdem sagt, ich fühle mich nicht wohl und alle anderen auch nicht, wenn du sie so angeschaut hast, dass ich dann immer noch sage, umdrehen ist keine Option, das verstehe ich einfach nicht. Was ohne Wertung, ich verstehe es nicht.
Was ja bei solchen Sachen auch schnell immer gesagt wird, ist, solche Menschen, ich spreche in Anführungszeichen, riskieren das Leben der Bergretter. Ist es so?
Prinzipiell ist es so, dass wir als Bergretter gut ausgebildet sind und vor allen Dingen eigentlich, glaube ich, mir schon reflektiert sind. Also ich kann jederzeit sagen, den Einsatz mache ich nicht oder an der Stelle breche ich jetzt ab. Also wir schauen auch von der Risikobewertung her, dass wir immer noch, also im Endeffekt ist uns das Hemd näher als die Hose in dem Moment und wir sind das Hemd, dann muss halt einer unter Umständen auch länger fahren oben. Natürlich kann ich das nicht komplett ausschließen. Ich habe letztes Jahr einen Einsatz nicht fliegen können, weil das hätte ich nicht geschafft vom Arbeiten her, weil ich Nachtdienst hatten müssen. Dann habe ich mit einem Kollegen geflogen und den hat dann im Endeffekt der Steinschlag getroffen. Und das hat mich nur lang beschäftigt mich teilweise vielleicht heute noch ein bisschen irgendwie innen drin. Aber eben, das holt einem wieder nahe, dass es auch passieren kann. Und ich selber bin auch schon am Säuling mal im Winter, wo wir oben waren, bin ich auch schon mal ein paar Meter weggegangen. Wenn der Bickel nicht gehalten hätte, wäre es sicher blöd ausgegangen.
Und wie ging es mit dem Steinschlag?
Der ist dann im Endeffekt noch notoperiert worden. Hat so eine Compartmentspaltung, sagt man, wenn halt Weichteilgewebe so anschwillt und im Endeffekt die Nerven und Blut, durch Blutung stören. Und, ja, der lag halt ein paar Tage im Krankenhaus. Gell.
Aber hat überlebt?
Ja, ja, das
ja.
Schon.
Okay, gut.
Ja, ja. Gut. Wir sind hart im Nehmen.
Ja, ja, natürlich. Ja,
hallo.
Gibt es was, naja, das hast du jetzt wahrscheinlich schon halb beantwortet, gibt es was, womit man jetzt, egal ob im Sommer oder im Winter, Einsätze, sehr viele Einsätze verhindern könnte?
Wie gesagt, Unfälle passieren, wie im Haushalt, wie auf der Straße oder am Berg. Ich glaube, wenn man reflektierter wäre bei manchen Sachen und nicht blind auf andere vertraut. Ich glaube, das dreht doch wahrscheinlich wenigen einfallen, oder? Bei manchen Sachen. Und da, keine Ahnung, warum man da auf einen Schlag so ferngesteuert wird. Ich weiß nicht, ob KI in Zukunft das ändern wird, dass es noch schlimmer wird. Oder schlimm ist jetzt blöd an, aber dass es noch ferngesteuerter wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich irgendwann, ich habe es noch nie ausprobiert, aber vielleicht geht es, dass ich ein Foto von der Karte machen kann und sage, Chetty, wie bewertest du diese Route? Mhm. Dann mache ich ein Foto von mir und sage, wie lange brauche ich? Keine Ahnung. Aber weiß der Teufel, was die Zukunft noch bringt. Aber ich würde mir echt wünschen, dass man wieder ein bisschen mehr zu sich selber findet, reflektierter wird und ja. Und dann, glaube ich, könnte man viel verhindern.
Mhm. Lass uns noch kurz ein bisschen auf deinen Weg und auch so deine Arbeit jetzt hier eingehen. Erstmal klassische Frage, wie bist du zur Bergwacht gekommen?
Über ein Spätzle im Endeffekt. Ich habe gesagt, komm mal mit und ja, gekommen, um zu bleiben. Gell? Das war eigentlich Zufall. Ich glaube, die Menschen sind da die Leute, die ganzen die Bergwachtler bei uns, dass es mir sind. Wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Der eine ist Lehrer, der andere ist Dachdecker, keine Ahnung. Und trotzdem ticken wir alle ähnlich. Es ist manchmal, ich glaube, wir sind viele Alphas. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Wenn man so einen Einsatzleiterlehrgang macht und der hat gesagt, das ist, wenn ein Feuerwehrauto kommt, dann steigt der Erste, ich weiß nicht, wer da vorne was, vorne rechts steigt aus, alle drin bleiben sitzen, kommt die Bergwacht daher, alle vier Türen fliegen auf. und so sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen. Das ja, ich glaube, viele Alphas, oder? Das, und das macht es eigentlich, die Leute, oder? Das muss man wirklich sagen. Das ist weniger das, die Einsätze mit Sicherheit auch irgendwo, oder? Deshalb macht man jetzt die ganze Ausbildung, die dauert ja doch lang und opfert auch seine Zeit dafür. Aber eigentlich sind es das Miteinander, das taugt man schon.
Jetzt hast du schon angesprochen, wie lang dauert die Ausbildung oder wie läuft die ab?
So, jetzt hast du mich erwischt. Ich glaube, maximal darfst du 5 Jahre brauchen. Wenn du zur Bergwacht willst, dann musst du dementsprechend erstmal Bereitschaft raussuchen, am besten ortsnah, dann kommst du da mal hin. Schau schon mal, ob du reinpasst, sag ich mal, oder? Das ist ja doch viel zwischenmenschlich. Und dann, wenn du den Weg bestreiten willst, dann musst du 2 Eignungstests machen. Einmal Sommer, einmal Winter. Winter ist jetzt dann im Endeffekt Skifahren, Alpin, Skitouren gehen, Lawinen, also im Endeffekt mit dem VS-Gerät umgehen können, mal Tourenanlage. Wenn du das geschafft hast, kannst du den anderen Eignungstest noch machen. Das ist dann Sommer, ist dann Gehen im Schrofengelände, sage ich mal, Absturzgelände, alpines Vorsteigen, alpines Klettern, Knotenkunde. Und wenn du das dann hast, dann darfst du dann in die Ausbildung einsteigen. Und dann geht's halt los. Winterrettungslehrgang, Sommerrettungslehrgang, Naturschutz, Grundausbildung, Luftrettung und Notfallmedizin. Und wenn du die dann hast, dann bist du erstmal aktive Einsatzkraft. Und eben 5 Jahre darfst du brauchen, weil es halt doch oft ist, du hast Sommer, Winter, dauert jeweils eine Woche und nicht jeder kann sich das aus der Hüfte schneiden. Also ich sag, bin jetzt einfach mal 2 Wochen oder opfer 2 Wochen Urlaub dafür, das geht sich oft nicht aus. Und deshalb hast du ein bisschen längeren Range, wo du dich bewegen darfst, bis du es schaffst. Und dann kannst du immer noch weitermachen. Einsatzleiter, Luftretter, Hundeführer, Canyoning-Retter. Was gibt's nur als? Also genug.
Was hast du alles?
Einsatzleiter im Endeffekt, Luftretter. Dann, ich bin nur nebenher ein bisschen in Tölz tätig, in dieser Ausbildungshalle da, als Fachausbilder Luftrettung, Fachausbilder Notfallmedizin. Also das eine oder andere kommt schon dazu.
Jetzt sagst du schon Luftretter, das ist ja, glaube ich, so wie, ja, ja, genau. Es ist ja so dieser große Traum, irgendwann mal im Helikopter mitfliegen zu dürfen. Das ist ja inzwischen relativ schwierig, so wie ich es verstanden habe bei anderen.
Weil du brauchst halt relativ lang, bis du da hinkommst, sagen wir mal. Dann lässt du dann, also es gibt ja mittlerweile es gibt ja so Qualitätsgremium, sage ich mal, die die Luftrettung bestreiten oder allgemein. Und da ist dann so, dass du eine Ausbildung machen musst. Und das sind die sogenannten ARS, das hört sich jetzt gewaltig an, Air Rescue Specialist. Ja, also Luftretter,
Helden. Auf gut Deutsch,
Helden der Lüfte. Na, und die sind wirklich von der Anzahl reglementiert in Bayern. Und wir haben jetzt zum Beispiel in Füssen haben wir, wie viel sind wir? 17 müsste man sein. Und damit müssen wir aber 365 Tage, 24 Stunden halt bestreiten. Und natürlich, irgendwann will jeder mal drauf, denke ich, oder viele. Wobei es schon eine Verantwortung auch ist, gell? Das ist. Also es kann halt sein, dass es ausgesetzt wird, einen schwer verletzten Patienten erstmal primär versorgst. Du musst einen Notarzt assistieren können, also notfallmedizinisch sollst du was drauf haben. Dann natürlich Sicherung, Patientensicherung, Eigensicherung, Bergetechniken. Und wenn es blöd läuft, dann so ist mir mal gegangen, der war dann so schwer verletzt, dann hat es geheißen, boah, wir starten jetzt direkt durch. Entweder du schaust, wie du runterkommst, oder es kommt halt 2-3 Stunden vielleicht die Polizeimaschine. Und das muss einem schon bewusst sein. Gell? Das, also die Fotos aus dem Hubschrauber machen sind schon lässig, aber unter Umständen ist es halt 5 Minuten später irgendwie blöd. Und eben manche Bilder musst du halt auch verkraften können. Das, wenn am Klettersteig einer abstürzt, 100 Meter, der schaut halt anders aus. Oder sie.
Wie geht ihr, wie gehst du mit solchen Bildern um?
Also ich tue mir nicht schwer. Ich kann schlafen und so weiter, aber das mag vielleicht ein bisschen aus der Arbeit kommen. Das schon, das. Wobei man nie sagen darf, dass es einen nicht irgendwann mal antriggert. Irgendeine Situation, die so völlig unbewusst hochkommt. Aber bis jetzt war mal nur nichts dabei, wo sie mir jetzt mal rausgenommen hat aus den Latschen. Ich habe lang Kinder- und Neonatologie gemacht. Also so. Deshalb ein bisschen was gewohnt bin ich. Aber eben, man kann, ich glaube, man darf nicht von sich auf andere schließen. Und das ist, wir haben als Einsatzleiter oder auch Bereitschaftsleiter, was da Hannes und ich ja dann sind, muss man auch ein bisschen sensibel sein für die Leute, oder? Dass wenn eine belastende Situation war oder ist, dass man danach auch mal einfach mal bei einem Bier von mir ist, oder? Bei einem Kaltgetränk, bei einem schön, einfach mal drüber redet und man schaut, dass man auch ein Gespräch anbietet oder einfach mal sagt, kannst vor jeder Zeit kommen. Es gibt auch seitens der Bergwacht wirklich von Tölz aus, gibt es auch die Möglichkeit, da gibt es dann Ausgebildete, sage ich mal, die so Krisenintervention für Einsatzkräfte hinterher betreiben. Aber ich glaube, du kannst viel wettmachen im Debriefing, Einsatznachbesprechung, mal einzeln miteinander reden, ohne dass das so einen richtig offiziellen Charakter kriegt. Und das, ich habe es zum Glück noch nie erlebt, dass wir eine Situation gehabt haben, wo es jetzt hier einen komplett rausgenockt hat. Aber eben, kann jederzeit passieren. Und manchmal muss man ein bisschen die Augen aufhaben und schauen, wie geht's dem anderen danach?
Wenn jetzt jemand, jetzt ein bisschen dunkles Thema, aber wenn jetzt jemand trotzdem Lust hat, zur Bergwacht zu kommen, ja, mit was für einem Zeitaufwand muss man da rechnen? Dann, wenn man wirklich hier dann auch ehrenamtlich tätig ist.
Also jetzt muss man unter der Woche Dienst bestreiten, oder? Also zum einen die Ausbildung natürlich, was wir nicht sind. Also wir sind jetzt keine Schule für Alpinismus. Also wenn ich komme, dann sollte ich einen Grundalpinismus schon mitbringen. Egal, ob es auf Ski ist oder im Berg. Also wir machen einfach keine Kletterkurse, ganz banal gesagt. Oder keine Skikurse. Das ist nicht, da hätten wir jetzt auch nicht die Zeit dazu. Und dann muss man halt, oder sollte man die Zeit auch mitbringen können, regelmäßig auf Ausbildung zu gehen. Unsere Versammlungen, weil man da sich halt gegenseitig austauscht, Informationen bringt und halt dementsprechend auch Dienste macht. Wir haben jetzt aufgrund unserer Einsatzdichte, gerade in den Sommermonaten, wir haben immer eine fixe Einsatzmannschaft, die besteht aus einem Einsatzleiter und Luftretter und 3 Mannschaft. Also sind wir 5 Leute da und das muss einem auch bewusst sein. Also wenn ihr jetzt einen Piepser dabei habt, dann bin ich halt unter Umständen 5 Minuten später weg. Und wir sind, also jetzt müsst ihr rechnen, oder? Ist ja wurscht, aber wir sind roundabout 50 aktive Einsatzkräfte. Da komme ich schon auf 2 bis 3 Wochen pro Quartal, wo ich auf Abruf bin. Tage, also 20 Tage, glaube ich, bringst du schon her. Das ist, wir sind individuell, oder? Wir haben teilweise Dienstgruppen, die tauschen sich untereinander, die organisieren sich selber, das ist top. Aber ja, am Ende des Tages, irgendwann werden wir die Zeit opfern müssen. Und ich muss mich auch darauf verlassen können, wenn ich einen Einsatz annehme, dass meine Mannschaft dahinter auch kommt. Und das klappt bei uns wirklich eigentlich gut.
Kannst du so grob sagen, wie oft ihr ausrückt, jetzt im Sommer zum Beispiel? Oder also, pro Tag? Also ist es eher ungewöhnlich, dass ihr mal 2 Einsätze am Tag habt oder ist es schon am Wochenende üblich?
Also am Wochenende kann es schon sein, gerade bei schönem Wetter. Also ich glaube, ihr habt mal 8 an einem Tag gehabt. Was wirklich die Ausnahme ist, hoffentlich auch bleibt, weil sonst konntest du es hauptberuflich angehen. Aber wir haben jetzt roundabout über das ganze Jahr 150 Einsätze. Und wir rechnen wirklich bloß die Einsätze. Also teilweise hast du mehrere Patienten, da sind im Einsatz dann 4, 5. Da könntest du jetzt sagen, das waren jetzt 3 Einsätze, aber wir rechnen jetzt rein Alarmierung, sind es roundabout 150. Und die, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, bei uns konzentriert O bis O. Im August kann ich eigentlich davon ausgehen, dass jeden Tag einmal, dass er einmal piept. August ist so, das, so ein Spot-Monat. Da ist bald im Durchschnitt am Tag einer.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, wichtig, dass die Leute schon Bergerfahrung mitbringen. Idealerweise natürlich in beiden Saisonen, oder in beiden, also im Winter und im Sommer. Gibt es auch menschliche Voraussetzungen, was du dir wünschen würdest für die Leute, die jetzt vielleicht sogar hier sich bewerben würden?
Ich glaube, die, die kommen, haben es eh. Das ist dieses soziale Engagement, denke ich mal. Oder? Das glaube ich, das. Also bei uns ist es klassisch, oder? Das ist auch das, was ich immer sage. Entweder es kommt eine Clique daher, weil einer davon Bock hat und sagt, hey, Jungkader von mir, lass uns mal hingehen, oder? Oder die Eltern haben es vorgegeben. Soziales Engagement. Muss ja nicht Bergwacht sein, kann auch was ganz was anderes sein, aber einfach, dass man sich für die Allgemeinheit einbringt. Und das, ja, das ist im Endeffekt, glaube ich, überhaupt der Grund, warum die Leute kommen. Also was wir jetzt nicht brauchen, meiner Meinung nach, ist jetzt dieser Rambo-Retter. Das, also, den, weiß nicht, ich glaube, der passt nicht. Also, ich glaube, dass wir relativ viel im Hintergrund agieren, oder? Sicher liest man von uns, Bergacht Füssen, da ein Einsatz mal in der Zeitung. Wir sind null auf Instagram, auf Facebook, was gibt TikTok, was gibt's nur, was der Kuckuck. Da sind wir relativ raus oder komplett raus im Social. Wir sind wirklich nur in der Regionalpresse, sage ich. Und ich glaube, so sehen wir uns auch, oder? Das helfen, wenn es braucht, oder ansonsten ein bisschen. Also nicht vorne dran und den Silberrücken, den brauche ich jetzt nicht zu mir.
So, letzte Frage.
Letzte Frage.
Ja, jetzt wird's kreativ, philosophisch. Und zwar, wenn du dir das Allgäu als Person vorstellst,
ja,
wie ist diese Person? Was für ein Bild kommt dir in den Sinn? Was macht die? Wie sieht die aus? Was mag die? Was tut die? Ganz spontan.
Ganz spontan? Person. So spontan ist es gar nicht mehr.
Nein.
Ich glaube, prinzipiell einer, der wirklich die Landschaft liebt. Ich glaube, das Allgäu hat viel. Wir haben viel Seen, wir haben Berge. Der das auch wirklich genießt und zu schätzen weiß. Und dementsprechend auch damit umgeht. Oder? Stolz drauf ist, uns pflegt, gern was isst, auch was trinkt und mit der Leid rett. Ja. So stelle ich es mir vor.
Wunderbar, Claudius. Hey, vielen Dank für das Gespräch.
Ich sag danke.
Wenn euch die Bergmenschen rund um Füssen interessieren, dann ist vielleicht die Folge mit Ankami Lama etwas für euch. Der Gastronom aus Nepal betreibt gemeinsam mit seiner Familie die Hochalphütte am Breitenberg und spricht über nepalesische Gelassenheit, über seinen Werdegang und darüber, weshalb er die Allgäuer Berge so gern hat. Wenn ihr lieber noch mehr von der Bergwacht hören möchtet, dann klickt euch in die Folge mit Bernd Zedleitner rein. Er ist Geschäftsführer der Bergschule Oberallgäu und erzählt in der Folge vom Alltag eines Bergführers, von der populären Alpenüberquerung auf dem E5 und eben auch über seine Arbeit bei der Bergwacht. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst sehr gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und habt einen guten Start in den Frühling.